Hallo und herzlich willkommen hier auf www.johlmediatv.de zu unserer Reihe Fundament des Glaubens. Heute mit Thema Nummer 22, die Gabe der Weissagung. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, in den biblischen Berichten, dass Gott seinem Volk immer dann, wenn es Not an Mann war, die richtigen Fähigkeiten gegeben hat oder die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten erweckt hat, sei es bei den Richtern oder bei Bauwerken etc. pp. Und heute werden wir uns mit einer besonderen Gabe beschäftigen. Und weil es so ein wichtiges Thema ist, lade ich euch ein, mit mir nochmal zu Gott zu beten, damit er uns Weisheit geben möge. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen neuen Tag des Lebens. Vielen Dank, dass wir uns wieder versammeln dürfen, um dein Wort zu studieren. Großer Gott, wir bitten dich, sei du immer bei uns. Hilf du uns zu verstehen, was dein Wort uns sagen möchte. Heiland, lass uns bitte die Prinzipien begreifen, die du in die Vergangenheit gesetzt hast. Heiland, bitte gib uns einen frischen Geist, um zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Und so bitten wir in deinem Namen, Herr Jesu. Amen. Die Gabe der Weissagung. Lasst uns einmal aufschlagen in Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17, was eine unverwechselbare Eigenschaft vom Wort Gottes ist, vom Volk Gottes ist. Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das mit den Geboten haben wir bereits in einer der vorigen Bibelstudien gemeinsam diskutiert und was das bedeutet. Heute wollen wir eher auf das Zeugnis Jesu Christi hinaus. Und die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, ich muss jetzt einen Bibelvers finden, wo das Zeugnis Jesu definiert wird. Und das finden wir in Offenbarung 19, Vers 10. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 19, Vers 10, und danach gehen wir in den 1. Korinther. Offenbarung 19, Vers 10. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tu es nicht. Also hier hat Johannes in Interaktion mit dem Engel gesprochen. Ich bin dein Mitknecht, sagt der Engel, und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Was ist der Geist der Weissagung? Das finden wir in Korinther. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 11. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 11. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen oder Zungen, steht im Original, einem anderen die Auslegung der Sprachen oder der Zungen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteil wird, wie er will. Das heißt, hier nur an dem Rande, nicht wir können den Heiligen Geist beschwören mit irgendwelchen Sachen, also mit einer besonders religiösen Haltung, sondern der Geist gibt, wie er das gerne möchte. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung und der Geist der Weissagung ist vom Heiligen Geist. Das heißt, es ist eine Manifestation des Heiligen Geistes. Nur, dass wir das definieren können. Und das ist eine der Eigenschaften vom Volk Gottes. Und die Frage ist natürlich, warum erweckt Gott Propheten? Warum macht er das überhaupt? Und das ist interessant. Das zeigt einfach, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Lass uns gemeinsam Amos Kapitel 3 und dann den Vers 7 aufschlagen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das heißt, Gott verpflichtet sich an dieser Stelle, ich mache nichts, es sei denn, ich sage es vorher den Propheten. Das heißt, wenn irgendwo was Schlimmes passiert, was man als Strafe Gottes interpretiert, macht Gott das nur, wenn er vorher seinen Propheten Bescheid gibt. Das zum Beispiel bei der Sintflut hat er Noah vorher Bescheid gegeben. Bei der Wegführung von aus Jerusalem hat er Jeremia Bescheid gegeben. Vor dem Erscheinen des Messias hat er ganz viel bekannt gegeben. So sehen wir das Wirken Gottes, dass Gott die Menschen nicht im Unklaren lassen möchte, sondern ihnen vorher Bescheid sagt, was er tut und was er vorhat. Und jetzt ist die Frage, hat Gott denn gesagt, er würde auch noch nach der Zeit von Jesu und nach der Zeit der Apostel Propheten erwecken? Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass auch Griechen, da war ein Grieche, der hatte Töchter und die hatten alle den Wahrsagegeist. Also sie haben prophetische Träume gehabt oder ähnliches. Und das hat aufgehört oder das wurde viel, viel weniger durch den Lauf der Zeit. Interessanterweise haben die Lutheraner oder die Protestanten lange Zeit geglaubt, dass Martin Luther auch ein Prophet sei, weil er tatsächlich auch einige prophetische Aussagen gemacht hat. Und da ist die Frage, ist das überhaupt biblisch, dass nach dieser Zeit noch Propheten erweckt werden sollten? Und wir finden einen kleinen Hinweis im Buch Joel. Joel Kapitel 3 und dann die Verse 1 bis 4. Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte oder Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jedem Tag meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der große und schreckliche Tag des Herrn, das ist auch das jüngste Gericht. Oder die Wiederkunft. Wir sehen also, bevor dieser große und schreckliche Tag kommt, da soll nochmal der Heilige Geist ausgegossen werden. Das heißt, auch in dieser ganz letzten Zeit werden Menschen Visionen bekommen. Von Gott, nicht von irgendwo anders. Oder sich das einbilden oder ähnliches. Das heißt, wir haben hier eine Verheißung von Gott, dass das wieder der Fall sein wird. Somit ist es auch noch biblisch, auch wenn wir das nicht so häufig erleben. Und ich möchte euch etwas zeigen. Ich nenne es gerne das Propheten-Sandwich. Warum? Das Propheten-Sandwich ist, das hat quasi einen Boden. Das ist ein Prophet, der am Anfang was gemacht hat. Dann haben wir das vegane Burger-Patty in der Mitte. Das ist eine klar definierte Zeitspanne. Zum Beispiel 70 Jahrwochen oder 70 Jahre oder 400 Jahre, was es auch sei. Und wir haben dann einen Deckel, das ist ein anderer Prophet. Und diese zwei haben die Zeitspanne in der Mitte. Das heißt, dass laut Amos Gott nichts tut, es sei denn, er sagt es seinen Propheten. Deshalb hat er einen Propheten am Anfang gemacht, der das voraussagt. Und am Ende dieser Zeitperiode finden wir ganz oft auch Propheten, die dem Volk dann spezielle Weisungen geben. Ich möchte euch ein erstes Beispiel zeigen. Das erste Beispiel ist Jeremia. Jeremia war so, dass er eine Weissagung gegeben hat über die 70 Jahre, die entstehen oder die sein sollen, dass das Volk im Exil lebt. Und am Ende dieser Jahre hat er Zacharias und Haggai erweckt. Und die sollten helfen, den jüdischen Staat wieder aufzubauen. Das war an der Geschichte, an der Sache. Hier hat Gott am Anfang und am Ende Propheten erweckt, einmal um es zu sagen und dann am Ende, um zu helfen, dem Volk wieder neue Weisung zu geben. Das nächste Propheten-Sandwich, also das könnt ihr nachlesen in Jeremia 29, Vers 10 und dann in Esra 1, Verse 1 und 3 und Esra 5, Verse 1 und 2. Und es ist sogar Kyros beim Namen genannt worden, durch wen Babylon ja niedergestreckt werden soll. Und Sacharja und Haggai wurden erweckt. Das nächste Propheten-Sandwich finden wir bei Abraham. Abraham hat vorhergesagt, dass seine Nachkommen 400 Jahre lang in der Fremde sein sollen, in Ägypten, und dort geknechtet werden. Und am Ende dieser 400 Jahre, dort kam Mose. Und interessanterweise war es so, dass Mose das aus eigener Kraft versucht hat und dass da die 400 Jahre beendet waren, Mose aber nochmal für 40 Jahre bereit gemacht werden musste und dann war das Volk 440 Jahre lang insgesamt in der Gefangenschaft, wie wir es später in der Bibel dann finden. Also auch hier hat Gott am Anfang einen Propheten gehabt und am Ende dieser Zeitspanne einen Propheten. Schauen wir uns das nächste Sandwich an. Das ist einmal der Prophet Daniel. Und Daniel hat eine 70-Wochen-Prophetie gegeben. Und genauer eine 67-Wochen-Prophetie, das sind die 483 Jahre, bis der Messias erscheinen sollte. Und wer ist der Prophet am Ende dieser Zeitspanne, der den Messias dann vorhergesagt hat? Das war Johannes der Täufer. Also auch hier finden wir wieder am Anfang und am Ende einer klar definierten Zeitspanne einen Propheten jeweils. Einer, der eine Weissagung gibt und der andere, der das Volk wieder lenken und leiten sollte. Mose sollte das Volk lenken und leiten. Johannes der Täufer sollte die Taufe der Buße verkündigen. Und das finden wir einmal in Daniel 9, Vers 25 und in Markus 1, Verse 1 bis 4 und 14 und 15. Und jetzt haben wir noch etwas. Und zwar eine weitere Zeitprophetie. Sie beginnt wieder mit dem Propheten Daniel. Und Daniel hat eine Prophetie von 2300 Abenden und Morgenden gemacht. Und wir glauben, dass Gott am Ende dieser Zeitspanne wieder einen Propheten erweckt hat. Und wir glauben, dass dieser Prophet Alan Gould Harmon gebürtig und später dann durch Heirat White hieß. Und zwar wissen wir aus dem Studium mit dem Gericht, dass am 22. Oktober 1844 der große Tag des Herrn erwartet wurde und dass man sich dort geirrt hatte. Das Heiligtum war nicht die Erde, sondern es war etwas anderes. Und im Dezember desselben Jahres, 1844, dort hatte Alan Gould Harmon ihre erste Vision erhalten. Und hier möchte ich etwas Wichtiges sagen. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Ihr müsst nicht übereinstimmen mit meiner Meinung. Ich durch meine Studien habe herausgefunden, das ist durchaus plausibel. Lasst uns gemeinsam anschauen, was ein echter Prophet haben muss, damit er überhaupt als solcher in Betracht gezogen werden kann. Nehmt nichts an, nur weil ich das hier als Behauptung aufstelle. Und lehnt nichts ab, was ihr euch einfach nicht vorstellen könnt. Das sind die beiden Dinge. Und deshalb bitte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz um ein Gebet, dass Gott uns Ruhe und Frieden ins Herzen gibt an dieser Stelle. Lieber Vater, du siehst, hier ist eine große Überraschung. Eine Sache, die wir sehen und bisher nur Behauptungen aufeinander stoßen. Halland, ich bitte dich, gib du uns Weisheit, was du uns sagen möchtest. Und wenn ich falsche Dinge rede, Heiland, überführe du mich selbst durch dein Wort. Großer Gott, so danke ich dir und bitte das im Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, das ist eine wichtige Sache. Wir sollten uns gemeinsam anschauen, sind denn erstmal alle Menschen, die behaupten, Propheten zu sein, wirklich Propheten? Ich kenne einen jungen Mann, der ist ein bisschen jünger als ich, der behauptet, er sei Prophet. Und die Sache ist, die muss ich ihm jetzt glauben an dieser Stelle, dass er das wirklich ist. Und die Bibel hat hier einige Punkte bereitgestellt, an denen wir es erkennen können. Lass uns gemeinsam jetzt erstmal zwei Kapitel aufschlagen. Das erste ist in Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und gehen wir noch in 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 und 2. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Das heißt, ist jeder ein Prophet, der behauptet, ein Prophet zu sein? Die Antwort ist klar, nein. Die Bibel sagt sogar, es wird viele falsche Propheten geben. Das heißt, das ist erstmal wahrscheinlicher, dass ein Prophet falsch ist, als dass er richtig ist. Das müssen wir an dieser Stelle ganz deutlich sehen. Und er sagt, prüfet die Geister. Wie prüfen wir die Geister? So wie wir alles prüfen, mit dem Wort Gottes. Ob es sich so verhält, wie die Schrift sagt, das sehen wir nachher nochmal deutlicher. Und hier haben wir jetzt ein Kriterium, wo es sagt, jeder, der bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Aber das darf doch nicht das einzige Kriterium sein. Das heißt, wenn ich behaupte, ein Prophet zu sein und behaupte, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dann müsst ihr mir alle glauben aufgrund dieser Bibelstelle? Ich glaube kaum. Ich glaube, das hier ist ein Indiz, das wir haben. Und lasst uns noch mehrere Indizien finden. Aber lasst uns vorher noch schauen, wie Gott sich einem Propheten offenbart. Und das finden wir in 4. Mose Kapitel 12, Vers 6. 4. Mose Kapitel 12, Vers 6. Wie offenbart sich Gott einem Propheten? Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder Vision oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Das heißt, ein echter Prophet bekommt entweder eine Vision oder er bekommt einen Traum von Gott. Der Unterschied ist, die Vision ist quasi im Wachzustand, dass ein Mensch dasteht und plötzlich ganz woanders ist und ja, Dinge sieht, die Gott ihm zeigt. Wie das genau aussieht, kann ich euch leider nicht sagen, denn ich hatte noch keine Vision. Ich hatte schon mal Träume, aber ich glaube auch kaum, dass die von Gott waren. Das ist nicht das einzige Zeichen. Also es bedeutet, wenn aber jetzt jemand sagt, ich bin ein Prophet des Herrn, ein Engel kommt und erzählt mir die ganze Zeit, was ich euch weitergeben soll, der kann kein Prophet des Herrn sein, weil er nicht dieses Kriterium erfüllt. Und jetzt ist die Frage, was muss die Grundlage der Lehre der Propheten sein? Im allerersten Studium im Wort Gottes habe ich die große Harmonie der Bibel angesprochen, dass wir in der Offenbarung Zusammenhänge aus 1. Mose finden und dass in diesem Buch alles einen Geist hat, eine Meinung, eine Richtung. Das heißt, wenn ein Prophet auftritt, was muss dazu kommen? Und dazu schlagen wir wieder zwei Texte auf. Der erste ist in Jesaja Kapitel 8, Vers 20. Jesaja Kapitel 8, Vers 20. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und der zweite Text, den finden wir in 1. Korinther, Kapitel 14, die Verse 32 und 33. 1. Korinther, Kapitel 14, die Verse 32 und 33. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. wie in allen Gemeinden der Heiligen. Das heißt, wenn ein Prophet aufsteht und behauptet, ein Prophet zu sein, muss es zum Gesetz, also zur Tora, zu der Schrift und zum Zeugnis, das sind die Propheten, sein. Und wenn es irgendeiner Stelle der Bibel klar widerspricht, kann es kein echter Prophet sein. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, Jesus Christus ist gestorben, und jetzt kommt jemand und sagt, nein, nein, das war eine Täuschung, Jesus Christus ist nicht gestorben, dann widerspricht er der Schrift, den alten Propheten, und kann damit kein echter Prophet des Herrn sein. Das ist wichtig an dieser Stelle. Und 1. Korinther 14 sagt, der Geist der Propheten muss den Propheten untertan sein. Wir kennen die Redewendung, jetzt weiß ich, wessen Geisteskind du bist. Das heißt, wenn meine Gedanken andere sind als die der Propheten, dann ist dieser Geist nicht der von Gott. Wenn aber meine Gedanken und das, was ich sehe und lehre im Auftrag von Gott, eins ist mit der Bibel, dann ist es derselbe Geist. Auch hier, ich bin kein Prophet, deshalb kann ich das nicht genauer darstellen. Nur so, wie ich es aus der Bibel verstehe. Wir haben also hier das weitere Kriterium. Und wie können wir jetzt sicher sein, wenn ein Prophet was sagt? Muss es eintreten? Muss es nicht eintreten? Und ich habe hier was Interessantes gefunden, das ich gerne mit euch teilen möchte, in Jeremia Kapitel 28 und dann den Vers 9. Jeremia Kapitel 28 und dann den Vers 9. Der Prophet aber, der Frieden weissagt, der wird am Eintreffen seines Wortes erkannt, als ein Prophet, den der Herr in Wahrheit gesandt hat. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, die ich bisher gefunden habe, wo steht, dass eine Weissagung eines Propheten auch eintreffen muss. Ich hatte schon Gespräche mit Bibelschülern, die gesagt haben, nein, nein, sobald ein Prophet was Falsches sagt, also etwas sagt, was nicht eintritt, kann er schon kein Prophet Gottes sein. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wie war es denn bei Jona? Jona hat die Vernichtung Ninives vorausgesagt. Und die Bewohner Ninives haben Buße getan. Sie haben Gott um Verzeihung gebeten. Sie waren reumütig. Und Gott hat die Strafe abgewendet. Das heißt, hier hat Jona eine Prophezeiung gemacht, die nicht eingetreten ist. Und manche mögen jetzt sagen, dann ist Jona vielleicht überhaupt kein echter Prophet. Aber Jesus selbst hat Jona als Propheten bezeichnet. Er hat gesagt, euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das des Propheten Jona. Gott in seiner unglaublichen Weisheit hat hier schon gesagt, nein, nein, Jona ist ein Prophet, auch wenn seine Weissagung nicht eingetreten ist. Und die Bibelstelle, die wir gerade eben gesehen haben, ist, dass wenn er Frieden verkündigt, dann muss es eintreten. Und wenn der Frieden nicht eintritt, obwohl der Prophet es gesagt hat, dann kann es kein echter sein. Warum? Frieden ist immer eine Folge von Gehorsam für Gottes Volk und für Einklang mit seinem Willen sein. Aber das war das Volk Gottes quasi noch nie. In der ganzen Zeit der Geschichte Israel und in der Geschichte des Christentums. Das heißt, Gott hat keinen Grund, hier eine Warnbotschaft zu bringen. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass in der Bibel von Frieden gesprochen wird durch einen Propheten. Und das ist der Grund dahinter. Hier haben wir ein weiteres Merkmal. Und ist es jetzt so, wenn ein Prophet ein Ereignis voraussagt und es auch eintritt, ist er dann automatisch ein echter Prophet? Ich denke, auch das sollten wir in Berücksichtigung nehmen. Es ist doch erstmal bemerkenswert, dass wenn jemand etwas vorhersagt, was auch unwahrscheinlich sein mag, und behauptet, ein Prophet zu sein, dann kommt man vielleicht schon mal ins Wanken und ins Grübeln. Und auch hier sagt die Bibel etwas Eindeutiges. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, 5. Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. 5. Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Das heißt, Gott lässt es sogar zu, dass falsche Propheten kommen, um die Herzen der Menschen zu prüfen. Weil falsche Propheten sagen oft angenehme Dinge, was die Leute begeistert. Im Volk Israel gab es das regelmäßig, dass Leute aufgestanden sind und gesagt haben, wir befreien euch vom Joch der Römer, dass die begeistert wurden und ihnen nachgefolgt wurde. Und das ist natürlich alles im Sande verlaufen. Wir haben also hier eine wichtige Sache, wenn er, also dieser Prophet, nicht die Lehren Gottes verkündigt, sondern sagt, lasst uns anderen Göttern nachlaufen, zum Beispiel im Wohlstandsevangelium, dem Geld, dann ist das ein falscher Prophet. Und genau das ist ein Punkt. Viele Menschen sagen, ich kann Christ sein und reich sein und reich sein wollen, das passt mir gut. Aber dem ist nicht so. Das haben wir in anderen Studien bereits geklärt und auch in der Cannstatt Study Hour, als es über den Reichtum, über den Mammon ging. Wenn euch das interessiert, schaut euch das einmal an. Und lasst uns noch einmal anschauen, die Lebenserfahrung, die Propheten für gewöhnlich gemacht haben. Die wurden nicht gefeiert wie Stars, sondern sie hatten andere Dinge, andere Erfahrungen. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, lügnerisch jeglich böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das heißt, Propheten haben eher das Los, dass sie geschmäht werden, dass ihnen üble Nachrede widerfährt. Und jetzt kommen wir zum König der Kriterien und Merkmale, die einen echten Propheten ausmachen. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Das ist der König aller Kriterien für einen echten und falschen Propheten. Wir haben einiges gesehen, dass er bekennen muss, dass Christus im Fleisch gekommen ist, dass er im Einklang mit der Bibel sein muss, dass wenn er Frieden verkündigt, der Frieden kommen muss. Und noch einige mehr. Und hier, dass seine Früchte gut sein müssen. Und jetzt möchte ich den Bogen zurück auf Ellen White spannen. Ellen White hatte ihre Hauptschaffenszeit von 1844 bis circa 1890. Und in dieser Schaffenszeit wurde sie oft angefeindet. Nicht nur von außerhalb, sondern auch von innerhalb der Gemeinde. Sie wurde sogar eine Zeit lang, weil sie so unangenehm wurde für die Leiterschaft der Kirche, auf einen anderen Kontinent wegkomplimentiert. Und durch ihre Arbeit, die stets in Demut geschehen ist, und das können wir nicht nur aus adventistischen Quellen, sondern auch aus Zeitzeugen berichten, die sie gesehen haben, aus Zeitungsartikeln und Ähnlichem ersehen. Aus ihrer Arbeit ist eine Gemeinschaft entstanden, die viele Krankenhäuser unterhält, die viele Schulen unterhält, die viele humanitäre Projekte unternimmt. Tatsächlich viel mehr, als dass die Caritas oder sowas macht. Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten ist auf der ganzen Welt jeweils die Nummer zwei, wenn es darum geht, um Krankenhäuser, Schulen und ja, Kindergärten und solche Späße. Die Nummer eins ist die katholische Kirche. Wir sehen also, es ist nicht, das soll nicht Gerechtigkeit aus Werken werden, dass man sagt, schaut auf unsere guten Werke, deshalb müssen wir ja gut sein. Auch die Bösen können ihren Kindern gute Dinge geben. Das ist nicht die Sache, aber das sind die Früchte aus der Arbeit von Ellen White. Und ich möchte mit euch zum Abschluss noch zwei Texte lesen. Der erste ist in 1. Thessalonicher 5, die Verse 20 und 21. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 20 und 21. Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Und der nächste Text, den finden wir in 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten. So werdet ihr gelingen haben. Die Bibel sagt uns, prüfet alles, das Gute behaltet. Und keiner von der anglikanischen Kirche, von der katholischen Kirche oder sonst einer kirchlichen Denomination kann beweisen, dass einer dieser Punkte, die wir gerade eben aufgelistet haben, mit Schwester White in Dissens stehen, also dass das nicht stimmt, dass sie nicht in dieses Raster reinpasst. Und jetzt sagt die Bibel, prüfet alles, das Gute behaltet. Ich würde euch empfehlen, lest eines ihrer Bücher. Und ich empfehle euch an dieser Stelle Vom Schatten zum Licht oder Der große Kampf. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Buch vor über 160 Jahren geschrieben wurde. Zwischen 150 und 160 Jahren. Ein Buch, in dem vorausgesagt wird, dass die christlichen Vereinigten Staaten eine Terrorherrschaft über diesen Planeten ausüben wird. Dass in den USA, wo Protestantismus und Republikanismus die Ideale waren, wir immer mehr hinsteuern in eine Vereinigung von Kirche und Staat. Das sind Dinge, die man sich nicht hat träumen lassen. Im protestantischen Amerika war es noch in den 60er Jahren so, dass John F. Kennedy unterschreiben musste, dass er keine Befehle aus Rom entgegennehmen wird. Und heute empfängt man den Papst mit frenetischem Jubel. Jeder, der die Bücher damals gelesen hat, ein Evangelikaler oder sowas, der hat gesagt, das, was sie schreibt, das kann nicht sein. Wir werden niemals dem Papsttum Boden preisgeben hier in Amerika. Heute sind wir genau dort angelangt. Die Sache ist die, wenn ihr Schwester White ablehnt, dürft ihr das tun. Gerne. Wenn das eure Glaubensüberzeugung ist. Aber nicht, ohne eines ihrer Bücher selbst gelesen zu haben. Und wie gesagt, ich empfehle euch Das Leben Jesu oder Vom Schatten zum Licht. Aber ihr könnt beliebig andere Bücher nehmen. Und lieber Zuschauer, wenn du gerne ein Buch haben möchtest, schreib uns an hier auf www.julmediatv.de oder lass einen Kommentar auf dem Video, dass du gerne ein Buch haben möchtest und wir setzen uns mit dir in Verbindung, um dir eines zu schicken. Und dann kannst du selber prüfen, ob es sich mit der Wahrheit verhält an dieser Stelle. Deshalb lade ich jeden von euch ein. Zieht in Erwägung, dass Gott in dieser letzten Zeit einen Propheten erweckt hat, um seinem Volk Weisung zu geben. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir erkennen, dass Gott uns etwas sagen möchte. dass wir nicht im Dunkeln stochern müssen. Ich bin kein gebürtiger Siebenten-Tags-Adventist. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich es widerlegen wollte. Und ich hatte bis zum Schluss höchste Probleme mit Ellen White als Prophetin. Aber ich habe gesagt, ich kann eine Sache nur ablehnen, wenn ich sie selber lese und selber schaue, wie ist die Interpretation. Jeder von euch, ob Adventist, ob Nicht-Adventist, ob Katholik, ob Moslem, ob Buddhist, ob Jude, bitte lest und prüft selbst. Lieber Zuschauer, wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, in Erwägung zu ziehen und ernsthafte Überlegungen anzustrengen, ob das nicht vielleicht die Wahrheit ist, bitte ich dich, da wo du bist, aufzustehen, dass wir das gemeinsam mit einem Gebet besiegeln können. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass du so viele biblische Kriterien gegeben hast, wie wir echte von falschen Propheten unterscheiden können. Herr, es ist in der Geschichte, es sind viele Menschen aufgetreten, die behaupten, Propheten zu sein, die aber nicht gemäß deinem Maßstab die Ansprüche erfüllt haben. Und großer Gott, bitte gib uns einen demütigen Geist und einen klaren Verstand, um zu sehen, ob es sich auch so mit Schwester White verhält. Ob sie eine echte Prophetin ist oder ob sie eine falsche Prophetin ist und damit abzulehnen ist. Heiland, wir bitten dich, führe und lenke und leite du uns nach deinem Wohlgefallen. Und so danken wir dir in deinem Namen, Herr Jesu. Amen. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Fundament des Glaubens, wenn es darum geht, um die Taufe, dem öffentlichen Bekenntnis der Nachfolge Jesu. Wir werden spannende Dinge aus der Geschichte sehen und wie dieser Vorgang vonstatten geht und welche Grundlagen er braucht. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und eine gute Woche.